Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Erdrücken Gedanken genauso wie zu schwache Knochen. Ist die Nacht überstanden, hat der wahre Albtraum erst begonnen. Du siehst kein Tageslicht, obwohl du weißt, dass es dort oben irgendwo ist. Deine Kleidung ist durchnässt, du frierst. Und das monotone Rauschen der Nadelbäume droht dir den Verstand zu rauben. Dir ist klar, dass es Stunden dauern wird, bis Papst dich holen kommt. Also schließt du die Augen und träumst. Du träumst von einem Morgen, an dem alles anders ist. Denn manchmal küsst dich die zarte Wärme eines Sonnenstrahls wach. Und es ist dann, als riesle Gold zu dir in die Dunkelheit hinab. Sattes, wildstrahlendes Licht, wie aus einer Schatztruhe, die geöffnet wird. Yannick schaltet die Scheinwerfer des Lada ein. Helligkeit dringt in die Feuchte des Waldes vor, zersplittert an moosbewachsenen Felsen und großen, dunklen Tannen, die weniger werden, je höher die Straße uns führt. Nieselregen beschlägt die Scheiben und webt den Berg in Nebel. Yannick hat einen Heidenspaß, den allradbetriebenen Wagen durch den unwegsamen Morast zu jagen. Die Wasserrinnen, die er und Papst vorletzten Herbst zum Schutz vor Unterspülungen in den Forstpfad gegraben haben, kümmern ihn nicht. Er rast einfach drüber und eine heftige Erschütterung zwingt mich, nach Halt zu greifen. Da vorne, schau! Yannick deutet auf die Krähe, die vor uns auf der Straße gelandet ist. Er steigt aufs Gas. Die mache ich platt. Was soll das, sage ich. Hör auf. Ist doch nur ein Vogel. Ich greife nach dem Lenkrad und reiße es in meine Richtung. Yannicks Fuß knallt auf die Bremse und ruckartig kommt der Lader zum Stillstand. Einen halben Meter von einem Felsen am Wegrand entfernt. Mein Herz macht einen panischen Satz. Das hätte ins Auge gehen können. Sag mal, spinnst du, Ronja? Wir wären fast gegen den Felsen da gekracht. Mach das nie wieder. Die Krähe sitzt immer noch auf der Straße. Sie flattert wild mit den Flügeln, die offenbar nicht mehr genug Kraft haben, um sie zurück in die Lüfte zu heben. Ich mag es nicht, wenn du so bist, antworte ich. Der Vogel hat dir nichts getan. Er dreht den Motor ab und sieht mich an. Er hätte die Krähe überfahren, zielsicher mit dem linken Vorderrad, weil sie ihm gleichgültig ist. Und vielleicht auch, weil das Leid anderer die einzige Freude ist, die einem hier noch bleibt. Doch er weiß, wie verrückt das ist. Und in seinen Augen sehe ich die Dankbarkeit dafür, dass ich ihn immer wieder daran erinnere. Genauso wie ich manchmal den Wald darin sehe. Ein kalter, verwirrender Ort, der ihn einfach schon zu oft in die Irre geführt hat. Gehen wir den Rest zu Fuß, schlägt er vor. Wir steigen aus und lassen den Lader auf der Straße zurück. Niemand sonst kommt hierher, in diese völlige Wildnis. Es gibt nur unsere Schritte und das sanfte Geräusch von Regen zwischen den Bäumen, die im Dunst nicht mehr sind als Schemen, Spiegelbilder in einem trüben See. Durch die eng stehenden Wipfel dringt kaum Licht in den Wald. Der Gipfel ist schnell erreicht. Von hier aus hat man gute Sicht über das Tal und die umliegenden Bergkämme. Es ist ein friedlicher Ort, so leer. An der Kante zum steinigen Abgrund zu stehen und in die Ferne zu schauen, ist wie einen Blick über eine Klippe zu werfen, die als letzter Zipfel Festland auf einen stillen, grünen Ozean hinausragt. Anstelle der Wellen schlägt Nebel an die Felsen und der Wind lässt Baumkronen wogen wie Schiffe am Horizont. Für einen kurzen Moment kommt die Sonne hervor und wie unter bedachten Pinselstrichen entsteht eine endlose, zutiefst einsame Landschaft. Vergeblich sucht mein Blick nach Straßen oder Häusern. Ich könnte aus vollstem Halse schreien und niemand würde es hören. So viel Freiheit in einem gigantischen, menschenleeren Käfig. Yannick hat den Einstieg zur Höhle bereits von den Holzbrettern befreit, die wir beim letzten Mal darüber gelegt haben. Ein schlechter Schutz vor Wind und Wetter, aber besser als nichts. Yannick kniet sich hin und holt die Ausrüstung aus dem Rucksack. Während ich mir den Gurt anlege, zieht er sich Handschuhe an und befestigt das Seil an der Schlaufe an meiner Hüfte. Jahrelange Übung hat jeden seiner Handgriffe perfektioniert. Nur sein Gesicht verrät seine Nervosität. Er bemerkt nicht, dass ich ihn anschaue. Seine Gedanken sind bei der Finsternis und der Zeit, die dort unten verloren geht, während wir stur dem routinierten Ablauf folgen. Ich gehe am Rand des Einstiegs in die Hocke, verhake die Finger im Gestein und beginne mit dem Abstieg. Zuerst vorsichtig, dann zügiger, als ich den Sog der Kälte zu spüren beginne. Wie lange war sie dort unten? 3 Tage? Der Fels ist nass und kantig. Ich rutsche ab und muss eine Pause einlegen. Yannick hält von oben das Seil fest, da ich ohne Sicherungsgerät klettern muss und bei einem Sturz nicht abbremsen kann. Als die Wand schräg nach unten abfällt, stoße ich mich mit den Beinen ab und bewältige den letzten Meter des Schachtes im Sprung. Ein hartnäckiger Mief nach Moder und Urin kriecht hier unten aus jeder Ritze. Kaltes, verschmutztes Wasser umspült knöcheltief meine Stiefel. Ich hole die Taschenlampe aus meiner Jackentasche und leuchte rasch die Dunkelheit aus. Lola? Vorsichtig tappe ich an der Felswand entlang, vorbei an den Kratzern, die schon da waren, als ich zum ersten Mal hier drin gelandet bin. Es müssen Spuren von Fingernägeln sein. Jemand hat mit aller Gewalt versucht, die Wand hinaufzuklettern. Immer wieder, doch es ist ihm nicht gelungen. Ein grausames Mahnmal der Unbezwingbarkeit dieses Ortes, für alle Ewigkeit in den Stein geritzt. Vielleicht sind das Yannicks Finger gewesen. Ich habe ihn nie danach gefragt. Das Wasser bildet einen Strudel, wo es durch einen Spalt ins Innere des Berges abfließt. Ab hier geht es nicht mehr weiter. Ich hätte sie längst entdecken müssen. Der Strahl der Taschenlampe flackert. Zittert meine Hand? Lola, rufe ich. Jemand packt meinen Fuß. Ich presse das Licht an meinen Körper, wage nicht, ins Dunkel zu blicken. Yannick ruft meinen Namen. Offenbar habe ich geschrien. Dann höre ich die Stimme. Gurgelnd wie gerinnendes Blut, direkt vor mir. Lass mich nicht allein, flüstert sie. Kälte tropft in meinen Nacken. Ich halte die Taschenlampe in die Dunkelheit. Der Strahl enthüllt eine Gestalt, so nass und grau wie die Felsen selbst, kaum noch lebendig. Als hätte der Berg sie sich bereits einverleibt. Nasses, braunes Haar fällt in ein knochiges Gesicht, während glasige Augen vor dem Licht erschrecken. Blut läuft aus dem krummen Gebilde, das einmal eine Nase war. Die Hand packt immer fester zu. Der letzte Funken Leben entweicht dem Körper, wie verjagt vom Licht. Dann lässt ihr Griff auf einmal nach. Ihr Kopf fällt zur Seite wie ein schwerer Stein. Meine Hand zittert immer noch. Ronja, was ist da unten los? Hast du sie gefunden? Ich setze mich neben dem leblosen Geschöpf auf den Boden und starre auf die Mottenflügel an den Felswänden. Millionen Mottenflügel. Das Tageslicht sollte sie bläulich schimmern lassen, doch sie bleiben schwarz. Was in dieser Dunkelheit geboren wird, bleibt für immer ein Teil davon. So, nun haben wir also Ronja und Yannick kennengelernt. Ronja ist 20 Jahre alt und wurde vor mittlerweile 10 Jahren von einem sehr, sehr bösen, brutalen Mann, den sie Papst nennen muss, entführt und in ein abgelegenes, heruntergekommenes Haus ganz tief in den Wäldern verschleppt. Sie führt dort ein karges, einsames Dasein. Man muss sich die Zustände dort vorstellen, eigentlich fast noch wie vor 100 Jahren. Der Strom kommt von einer Solarantenne bzw. von Generatoren, die extra angeworfen werden müssen. Das Wasser kommt von einer Quelle am Berg, wo die Rohre extra händisch zum Haus verlegt wurden. Das Klo ist außerhalb mit Senkgrube, also wirklich ganz, ganz vorsintflutliche Zustände. Und sie lebt dort zusammen mit dem 3 Jahre älteren Yannick, den wir schon kennengelernt haben. Dann weiter mit der 18-jährigen Nika, die an einer schweren Lungenentzündung leidet und den Großteil ihrer Zeit im Bett verbringen muss. Dann noch mit dem 10-jährigen Theo und mit der 7-jährigen Henna, die erst seit ein paar Monaten bei ihnen ist. Ja, und natürlich mit Papst, ihrem Entführer und Peiniger. Und man kann sich vorstellen, dass das Leben mit Papst nicht sehr einfach ist. Die 5 sind zum Teil seit Jahren tagtäglich sowohl psychischer als auch physischer Gewalt ausgesetzt. Vor allem Yannick und Ronja wurden über die Jahre hinweg von Papst richtiggehend konditioniert und hörig gemacht, sei es natürlich durch Missbrauch, durch Gewaltausübung, durch Abschreckung oder auch gegen diese diversen Erziehungsmaßnahmen, wie Papst es nennt. Stichwort Höhle, wenn man nicht brav ist, kommt man für ungewisse Zeit in die Höhle. Ronja hat sich auf absurde Weise jedoch an dieses Leben im Wald gewöhnt. Sie kennt ja auch gar nichts anderes. Sie führt den Haushalt, sie kümmert sich um die Kinder. Zu Papst hat sie ein erschreckend friedliches Verhältnis, könnte man sagen, über die Jahre entwickelt. Sie hat natürlich weiterhin Angst vor ihm und Respekt, aber sie hat sich einfach damit abgefunden, dass sich das Leben um Papst dreht und um sonst nichts. Und jeder Fluchtversuch ist bis dato auch gescheitert. Was sie jetzt mit 20 jedoch nicht davon abhält, ist ein weiteres Mal zu versuchen. Sie hat sich dafür einen sehr interessanten Tag ausgesucht, und zwar den Tag der allmonatlichen Einkaufsfahrt. Alle paar Wochen werden entweder sie oder Yannick mit dem Auto von Papst in die nächstgelegene Stadt oder in die nächstgelegene Ortschaft geschickt, um einen Großeinkauf zu tätigen. Und Papst macht sich in dieser Hinsicht natürlich überhaupt keine Gedanken, dass die beiden das zur Flucht nützen könnten oder auch nur irgendjemandem erzählen könnten, was da im Wald Schreckliches vor sich geht, weil er eben dachte, die beiden derart unter Kontrolle zu haben. Aber wie gesagt, Ronja möchte dem nun ein Ende setzen. Und ihr Plan ist es zunächst, allein zu fahren. Das heißt, sowohl die beiden Kinder als auch die kranke Nika als auch Yannick, der eigentlich der Einzige ist, dem sie vertraut und der gut zu ihr ist und für den sie auch heimlich Gefühle empfindet, mit Papst allein zu lassen. Das bringt sie schlussendlich aber doch nicht übers Herz und somit beschließt sie zumindest, die beiden Kinder mitzunehmen. Und es gelingt ihr auch, sie schafft es, die beiden heimlich am Morgen der Einkaufsfahrt ins Auto zu schleusen, einzusteigen und loszudüsen in die lang ersehnte Freiheit. Und hier würde ich gerne meine zweite Szene vorlesen. Die 3, Ronja, Theo und Henna, sind schon unterwegs. Wie ein düsterer, versteinerter Fluss schlängelt sich die Straße bergab durch die Landschaft. Schattige Waldstücke wechseln mit Heide und einsamen Bauernhöfen. Winzige Oasen des Lebens in einer endlosen, herbstbraunen Wüste. Das lebendige Wogen der Wipfel lässt erahnen, dass ein Sturm im Anmarsch ist. Ich schalte die Scheinwerfer ein und auf den Scheiben perlen die ersten Tropfen ab. Die Kinder sind ruhig, aufmerksam. Henna wird noch nicht begriffen haben, was los ist, doch sie spürt, dass ich angespannt bin. Theo beobachtet während der Fahrt die Umgebung. Er weiß genau, dass wir viel weiter von zu Hause weg sind, als wir dürften. Es war ein Fehler, die beiden mitzunehmen. Ein riesengroßer Fehler. Denn während ich sonst einen Vorsprung von mindestens 2 Tagen hätte, wird Papst nun sofort begreifen, dass etwas nicht stimmt. Und Yannick, wie konnte ich ihn mit Papst allein lassen? Er hat doch nur uns. Nach 2 Stunden erreichen wir das Tal. Verschlungene Güterwege ziehen sich wie Adern quer durch die Landschaft, doch wir folgen der etwas breiteren Landstraße, die uns nach und nach in verschiedene Ortschaften führt. Bei jedem Haus, das wir passieren, rutschen die Kleinen ans Fenster und warten mit aufgerissenen Augen, dass wir anhalten. Wir fahren weiter. Vorbei an hübschen Einfamilienhäusern mit bunt gestrichenen Holzbalkonen, an mit Heu beladenen Traktoren, die den Verkehr aufhalten, an Spaziergängern und weiteren Waldstücken. In den Gesichtern der Kleinen tauchen immer mehr Fragen auf. Dabei ist es ganz einfach. Ich werde erst stehen bleiben, wenn wir so weit von Papst weg sind, dass selbst die Erinnerungen an ihn von der Distanz zerrissen werden. Oder wenn der leere Tank uns dazu zwingt. Die Lichter der Straße bündeln sich zu einer Ortschaft, die friedlich am Ufer des Flusses schlummert. Die Nacht hat den Himmel und die umliegende Feldlandschaft pechschwarz gefärbt. Das bunte Lichtkarussell einer Kreuzung, an der ich anhalten muss, gibt mir Zeit zum Nachdenken. Das Gasthaus an der Straßenecke sowie der Supermarkt, an dem wir vorbeigefahren sind, haben bereits geschlossen. Ich lenke den Lader durch die Einfahrt einer Tankstelle und parke auf einem freien Platz vor dem dazugehörigen Minimarkt. Henna schreckt überrumpelt aus ihrem Halbschlaf auf. Sind wir da? Sind wir da? So, ihr beiden, aufgepasst. Ich drehe mich zu ihnen um und öffne ihre Gurte. Wir machen eine kurze Pause, essen was und wer muss, geht schnell aufs Klo. Dann geht's weiter, okay? Wann sind wir denn endlich da? Nörgelt Theo. Bald. Das hast du schon vor einer Stunde gesagt. Ich will zu Yannick. Mit stockfinsterer Miene steigt er aus dem Wagen, wirft die Tür zu und marschiert mit Henna in den hell erleuchteten Supermarkt. Ich nutze den kurzen Moment des Alleinseins und lehne mich mit geschlossenen Augen in meinem Sitz zurück. Mir wird schon etwas einfallen. Wohin wir fahren und wie ich ihnen erkläre, dass sie Yannick nie mehr wiedersehen. Ich tanke voll und folge den Kindern in den Supermarkt, der erstaunlich gut besucht ist. Auch bei den Zapfsäulen stehen einige Autos. Ich bezahle an der Kasse und kaufe den beiden ein paar Schokoriegel, die sie zufrieden an einem der Tische des integrierten Cafés verspeisen. Ich werde immer nervöser. Am liebsten würde ich mich zurück ins Auto setzen und Vollgas geben, bis wir die nächste Tankfüllung brauchen. Um ruhiger zu werden, bestelle ich mir einen Kakao. Während ich ungeduldig darauf warte, dass er auskühlt, fühle ich mich von allen Seiten beobachtet, stehe von meinem Platz auf und setze mich angespannt wieder hin. Mein Blick ist auf die Straße gerichtet, um im Notfall sofort zu reagieren. Sagst du uns jetzt endlich, wo wir hinfahren? Theo stützt die Wange in die Hand und wartet mit Schokolade verklebten, herabhängenden Mundwinkeln auf meine Antwort. Wieso ist Yannick nicht mitgekommen? fragt Henna, als ich meinen Kakao schlürfe. Seid doch nicht immer so neugierig, ihr zwei. Lasst euch einfach überraschen. Kommt Yannick nach? Wann denn? Yannick kommt nicht nach, motzt Theo Henna ins Gesicht. Dann richtet er seine Aufmerksamkeit auf mich. Die braunen Augen voller Vorwürfe. Wir haben ihn dort gelassen, stimmt's? Er kommt nicht mit uns mit. Ich setze zu einer Beschwichtigung an, doch Hennas schmerzerfülltes Heulen kommt mir zuvor. Was? Kein Yannick? Jammert sie. Ihr Quengeln erregt zu viel Aufmerksamkeit. Ich rücke näher, um sie vor den Blicken der Leute abzuschirmen. Halte ihr sogar meinen Kakao hin. Doch es ist Theo, dem es mit sanften Streichleinheiten gelingt, sie zu beruhigen. Schließlich sitzen sie da wie zwei Findelkinder, halten sich einfach nur umklammert mit bleichen, hoffnungslosen Gesichtern. Er wird uns finden, murmelt Theo wie zu sich selbst. Und dann wird er uns alle umbringen. Kommt, dränge ich. Esst auf und dann fahren wir weiter. Während die Kleinen widerstrebend von ihren Hockern rutschen, sammle ich die Papierreste und den Becher zusammen und werfe alles in den Mülleimer neben der Kasse. Das Türglöckchen klingelt. Kalte Luft bläst ins Gebäude und das Geräusch schwerer Stiefel, die Matsch und Kieselsteine hereintragen, dröhnt in meinen Ohren. Ich erstarre mitten in der Bewegung. Lausche den Schritten, die sich mir von hinten nähern. Ein großer Schatten verdunkelt den Kassentresen, um den sich meine Hände krallen. Mein Herz klopft nicht. Es bleibt stehen. Dieser Geruch nach Tannenzapfen, Schweiß und Leder, unverkennbar. Meine Beine kleben steif am Boden. Mein Verstand spielt bloß eine einzige, laut brüllende Frage ab. Wie konnte er uns so schnell finden? Der Kassierer kommt an den Tresen. Guten Abend, der Herr. Was kann ich für Sie tun? Danke, sagt Papst. Ich habe schon alles gefunden, was ich gesucht habe. So, wie es mit Ronja und den Kleinen und Papst weitergeht, wie er sie finden konnte und was er nun mit ihnen vorhat, dazu möchte ich jetzt natürlich nicht mehr zu viel verraten. Aber eines sei gesagt, es gibt noch einen zweiten Handlungsstrang in dem Buch, und zwar den der sehr ehrgeizigen Kommissarin Sarah Wiesinger, die zeitgleich zu den Geschehnissen im Wald das Verschwinden mehrerer junger Mädchen aufzuklären versucht. Es ist eine klassische Aufklärungsstory. Wir folgen ihr von Hinweis zu Hinweis, wie sie die einzelnen Fälle, die zum Teil ja schon Jahre zurückliegen, miteinander in Verbindung zu bringen versucht und wie sie mühsam Brotkrumen für Brotkrumen aufklaubt, um dann am Schluss vielleicht doch an Papst Versteck heranzukommen. Das möchte ich jetzt natürlich auch nicht verraten, aber es war mir auf jeden Fall sehr wichtig, auch einen zweiten Handlungsstrang einzubauen. Einerseits natürlich aus dramaturgischen Gründen, um die Spannung zu erhöhen, andererseits aber auch, um der Geschichte einen Hauch von Licht oder von Weite zu geben, wenn man so will. Denn ich dachte mir, dass wenn ich den Blick immer nur auf die Geschehnisse im Wald gerichtet halte, also auf diese enge, dunkle, kalte, klaustrophobische Welt, in der Ronja gefangen ist, dann könnte sich dieses klaustrophobische Gefühl irgendwann zu sehr auf den Leser projizieren. Und das wollte ich natürlich nicht. Und deswegen war es für mich klar, dass ich auch einen Schritt aus dem Wald hinausgehe und in die Welt da draußen schaue, wie Ronja es immer so schön sagt. Und ich werde übrigens immer wieder gefragt, warum ich denn den Wald als Hauptschauplatz gewählt habe und nicht etwa eine Ortschaft oder sonst etwas. Und das ist eigentlich auch sehr einfach beantwortet. Denn ich finde, einerseits sind Wälder meiner Ansicht nach sehr simpel. Jeder hat sofort ein Bild davon im Kopf. Man muss nicht viel beschreiben, um eine bestimmte Atmosphäre zu erzeugen. Und das finde ich sowohl als Autorin auch
als auch als Leserin sehr angenehm, denn ich persönlich kann mit elendslangen Landschaftsbeschreibungen wenig anfangen. Also das war der eine Grund. Und der andere auch, für mich ist der Wald einfach das Stilmittel für Horror oder für Grusel schlechthin. Denn wer fürchtet sich nicht vor einem Wald bei Dunkelheit? Oder wer hat kein ungutes Gefühl, wenn er da eine Hütte zwischen den Bäumen sieht? Man fragt sich sofort, was ist hier passiert? Warum ist niemand mehr hier? Also da springt sofort das Kopfkino an. Und da war es für mich klar, dass ich da den Wald als Hauptschauplatz nehme. Und andererseits natürlich brauchte ich auch einen Ort, der schwer zu erreichen ist und wo man auch sehr schwer wieder herausfindet, quasi das perfekte Versteck für meinen Täter, um dort seine Gräueltaten zu begehen. Und vielleicht noch ein kurzer Fun-Fact am Schluss. Der Ort, das Haus, die Lichtung, alles, wie es im Buch beschrieben wird, existiert so tatsächlich. Ich habe dort als Kind sehr, sehr viele schöne Sommer verbracht, denn das Ganze ist nach dem Vorbild des eigentlich Zweithauses meiner Großeltern in Oberösterreich gestaltet. Wobei ich dazu sagen muss, dass das Haus in real life noch viel, viel vorsintflutlicher ist, als es im Buch beschrieben wird. Also im Buch habe ich dem Haus zum Beispiel eine Treppe verpasst. Das klingt jetzt nicht sonderlich spannend, aber ist es schon, denn in Wirklichkeit muss man aus dem Haus raus und das Haus ist so in den Hang hineingebaut. Das heißt, man muss aus dem Haus raus und den Hang dann so rauf um das Haus und dann hinten dann auch noch meistens eine Tür aufsperren und dann kommt man ins Oberhaus. Und das nennt sich auch wirklich Oberhaus und nicht oberes Stockwerk. Und so ähnlich ist es auch mit dem Badezimmer. Also man muss aus dem Haus raus, dann so am Haus entlang und dann kann man wieder ins Badezimmer. Also ganz, ganz vorsintflutlich, aber ist er nicht charmant, wie ich finde. Und es war klar, dass ich das im Buch nicht so bringen kann, weil es viel zu kompliziert gewesen wäre, jedes Mal zu beschreiben, die Figuren gehen raus und dann gehen sie nach oben und müssen doch irgendwie immer dumm. Also das wäre einfach nicht gegangen. Deswegen habe ich das ein bisschen modifiziert. Aber grundsätzlich ist es genau so, wie es im Buch beschrieben wird. Und auch wenn es im Buch natürlich ein Ort des Schreckens ist und ein Gefängnis ist, so verbinde ich damit eigentlich nur positive Gedanken und Gefühle. Und ich habe das Buch zum Beispiel auch dem Haus gewidmet. Also falls man sich fragt, was das bedeutet für das Haus mit der Nummer 50, das ist dieses Haus. Wie dem auch sei. Ich glaube, ich bin jetzt schon am Ende meiner Zeit angekommen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr alle da wart und mir zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch allen Lust machen, in das Buch hineinzuschauen und es zu lesen. Falls ihr Fragen habt oder mit mir plaudern wollt, ich bin da, ich bin da hinten, ich bin am Emon-Stand, ich bin überall. Und ganz, ganz vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.